Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir zeichnen die 40. Folge auf, es ist eine runde Folge. Es ist der 12. Juni und wir sind mittendrin bei den IFG Days in der Mittagspause und zu Gast bei mir ist heute der ehemalige Landesbeauftragte und der Leiter des WIDA-Instituts Dr. Stefan Brink.
Freut mich sehr.
Und der LFDI Professor Dr. Tobias Keber.
Hallo zusammen.
Und wenn wir diese Konstellation schon mal hier haben und uns sprechen können, würde ich gerne heute darüber sprechen, wie das ist, wenn man in einer Aufsicht tätig ist, als Aufsichtsbehörde, als LFDI, und wie es ist, wenn man nicht mehr in einer Aufsichtsbehörde ist und auf die Dinge guckt. Also das erste unserer Themen heute wird sein der Datenschutz und der Blick der Aufsicht und der Blick von draußen. Dann müssen wir natürlich kurz auf die IFG-Days eingehen und wir haben in unserem Podcast immer ein Urteil des Monats. Heute werden wir das ein bisschen umwandeln und nennen es mal Verfahren des Monats. Mhm. Dazu hast du, Stefan, eine Klage mitgebracht, über die wir sprechen. Aber fangen wir mit dem ersten Thema an, Datenschutz, Blick der Aufsicht und der Blick von draußen. Stefan, wie sieht die Welt da draußen aus, wenn man nicht in einer Aufsichtsbehörde arbeitet?
Na gut, der Blick ist zunächst mal ärmer, als er vorher war, weil man die ganze Vielfalt der Aufsichtsbehörden gerade in Deutschland mit dem föderalen System, mit sehr, sehr vielen Playern, die doch wirklich viel beitragen, wenn man den nicht mehr hat, wenn man da abgeschlossen ist in gewisser Weise. Für mich persönlich hat es in erster Linie bedeutet, dass ich von Informationsflüssen abgeklemmt bin, die ich vorher hatte, insbesondere auf die Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses und Ähnliches. Generell würde ich sagen, Blick von außen bedeutet zum einen, mein Institut wird ja im Wesentlichen von Unternehmen mit Gutachten beauftragt. Da geht es um die Frage, hält unser Geschäftsmodell der Datenschutzgrundverordnung stand? Also haben wir da ein Risiko? Und wie ist das Risiko? Wie kann man damit umgehen? Manchmal kommen auch Behörden, aber das ist eher selten. Informationsfreiheit spielt keine überragende Rolle, sondern es geht um Datenschutz, es geht um Datenschutzgrundverordnung. Übrigens auch sehr viele außereuropäische Unternehmen, US-Amerikaner, die sich Gedanken machen, wie sie den europäischen Markt halten. Das heißt, zum einen ist der Blick von draußen ein ärmerer, weil er einfach verengt ist. Zum anderen geht es unmittelbar um die Substanz. Unternehmen kämpfen darum, ihre Geschäftsmodelle weiter betreiben zu können. Das ist super spannend und geht auch dann wirklich ans Eingemachte. Also es ist einmal dieses Risikomoment. Was man noch bei der Außensicht deutlicher sieht noch, ist die Fokussierung der Unternehmen auf ihre Kunden, / auf Betroffene der Datenverarbeitung. Das heißt, Unternehmen haben sehr große Bedenken, dass sie, wenn sie rechtswidrig handeln, was nicht schön ist, aber das würden die wahrscheinlich noch irgendwie einpreisen können. Sie haben große Bedenken, dass sie damit auffallen, dass sie damit öffentlich auffallen, dass ihre Kunden abspenstig werden oder sie einen schlechten Ruf bekommen. Das spielt eine sehr große Rolle. Insbesondere zum Beispiel bei Fragen von Datenpannen. Was melde ich? Was passiert denn bei einer Meldung? Behält das die Aufsichtsbehörde für sich? Läuft das unter uns? Muss ich dem Betroffenen Bescheid geben? Das sind sehr große Hürden, also über die eigenen Fehler zu reden. Auch sehr spannend, hatte ich vorher nicht gesehen. Und ansonsten, das, was mich früher als LFDI beschäftigt hat, auch die unterschiedlichen Sichtweisen der deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden auf die Datenschutzgrundverordnung, die unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten, das spielt eine denkbar geringe Rolle. Ja, also ich verstehe heute das Argument, die Aufsichtsbehörden sind so vielfältig und arbeiten nicht einheitlich und der eine sagt so, der andere sagt so, verstehe ich noch weniger, weil die Unternehmen sich letztlich um diese Rechtserfassung gar nicht so scheren.
Jetzt hat Stefan gesagt, Unternehmen hätten Bedenken. Ich dachte, wir haben Bedenken.
Tja, es ist natürlich die Frage, wo die Bedenken der Unternehmen herkommen. Also das ist zum Teil so ein bisschen die Angst vor der Rechtsunklarheit als Strukturproblem des Rechts. Ja, das ist nicht unbedingt ein Strukturproblem der Datenschutzgrundverordnung, sondern es ist ein generelles Problem. Natürlich ist die eine oder andere Vorschrift in der DSGVO sehr abstrakt formuliert. Ja, und von daher ist dann die Frage, wie gehe ich als Unternehmen damit um und wer berät mich und wie vorsichtig ist möglicherweise der oder die Beratende Ne? Davon hängt viel ab. Von daher denke ich, ja, diese Angst, die ist nicht immer begründet. Und man kann auch Belastbares beraten, auch in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, bei denen ich nach wie vor ganz wesentliche Säule muss das sein, die beratende Tätigkeit, um diese Angst eben zu nehmen auch. Ja, natürlich gibt es Außengrenzen. Gerade wenn wir auf neue Techniken schauen, künstliche Intelligenz, da gibt es rote Linien, aber es gibt eben auch viel, was möglich ist. Und da muss man im Austausch bleiben.
Ich hatte Stefan gefragt, wie die Welt ist, wenn man draußen auf den Datenschutz guckt. Wie würdest du deinen Blick beschreiben? Wie guckt eine Aufsichtsbehörde auf die Welt?
Ja, ich überlege gerade. Ne? Also dieselbe Erfahrung wie Stefan Brink habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich noch nicht als Veteran sozusagen auf das Ganze schaue. Gut, ich habe auch ein Vorleben gehabt und der große Unterschied, glaube ich, in der Perspektive ist jetzt, ich bin an das öffentliche Äußerungsrecht gebunden oder auch die Grenzen, die es da gibt. Ich bin Exekutive, ich bin der Neutralität verpflichtet, ich muss meinen Job machen. Und Stefan Brink ist voller Grundrechtsträger und kann seine Meinung so sagen, wie ich das vorher als Hochschullehrender auch konnte. Das ist jetzt ein bisschen anders, das ist nichts Schlimmes, aber das muss man sich einfach klar machen.
Wie schauen Verantwortliche auf uns? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Die haben halt sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also die meisten Verantwortlichen haben keine Kontakte zu Aufsichtsbehörden. Und zwar dummerweise, muss man sagen, nämlich denke nach wie vor und berate auch in dieser Hinsicht, dass es immer sinnvoll ist, eine Aufsichtsbehörde mit hinzuzuziehen und man kommt immer schlauer da raus. Deswegen ist das manchmal zu ängstlich als Reaktion auf die wirklich komplexe Rechtslage zu kurz gesprungen auch. Ich muss die Sicht der Aufsichtsbehörden einbeziehen und muss das rausholen, was für mich drin ist, sozusagen. Ansonsten sehe ich ganz stark, dass die betrieblichen Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen ganz stark kämpfen müssen für ihre Position und immer weiter jetzt auch unter Druck geraten sind in den letzten Jahren. Früher war es so, dass man für den Datenschutz nichts ausgeben wollte. Dann hat die Geschäftsleitung gemerkt, na, das ist doch ein wichtiger Punkt. Und für die Kundenbindung spielt es eine Rolle, ob wir rechtmäßig handeln oder nicht. Also investieren wir mal. Viele haben investiert. Und jetzt sind wir in der Phase drin, wo es nicht nur die Datenschutzgrundverordnung gibt, sondern jede Menge weiterer europäischer Regulierung. Und da ticken viele Unternehmen aus im Sinne von, jetzt kommt das auch noch. Da kommt, und zwar unabhängig davon, wenn die mal genau schauen würden, wovon sie betroffen sind und wovon nicht. Aber sie sehen, oh, jetzt kommt die KI-Verordnung. Und jetzt kommt noch DGA und DA und DSA und das ist ja, das können wir ja gar nicht mehr überschauen. Und die Konsequenz ist in vielen Bereichen sehr negativ für den Datenschutz, weil Unternehmen sagen, da kommen jetzt so viele Anforderungen auf uns zu, wir geben auf. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Und wir werfen selbst das, was wir bisher aufgebaut haben, nämlich eine gute interne Datenschutzlinie aufzubauen, wir werfen das über Bord, weil wir es eh nicht schaffen. Es ist zu viel, wir fühlen uns überfordert. Und gleichzeitig sagen die betrieblichen Datenschutzbeauftragten mir sehr häufig, das mit der DSGVO habe ich ja noch hinbekommen. Aber jetzt soll ich auch KI-Beratung machen. Geht das überhaupt? Passt das zusammen? Ist das nicht ein Interessenkonflikt? Und in vielen Bereichen kennen sich die Datenschutzbeauftragten einfach nicht aus. Ja? Wie ist denn das mit dem Digital Services Act? Ja? Müssen wir da irgendwo reagieren? Sind wir irgendwo betroffen? Wir haben da so einen Internetauftritt und wir sind bei, was weiß ich, Instagram unterwegs. Hat das Folgen für uns? Sie wissen es nicht mehr. Also da gibt es eine gefühlte Überforderung, vielleicht auch eine tatsächliche Überforderung. Und manchmal leider die falsche Konsequenz zu sagen, dann schleifen wir das. Ja, dann sagen wir, das ist insgesamt halt ein Risiko. Aber da wir es nicht bewältigen können, nehmen wir es hin.
Wenn ich überlege, wenn ich das jetzt auch aufnehme, was Stefan sagt, wir machen seit einiger Zeit, wir sind jetzt in der dritten, die geplant wird, KI-Woche, wo wir Unternehmen, Verantwortliche, andere ins Haus holen, um interdisziplinär miteinander zu sprechen. Du hast im Tätigkeitsbericht sehr deutlich auch gesagt, dass die europäischen Daten- und Digitalakte uns alle extrem beschäftigen werden. Über unser Bildungszentrum machen wir Schulungen, demnächst Datenschutz durch Technikgestaltung und andere. Also der Ansatz zu sagen, ich formuliere es mal so um, der Überforderung der Verantwortlichen zu begegnen, um der Überforderung oder möglichen Überforderung der Verantwortlichen zu begegnen, müssen wir hier im Haus Experten für auch KI sein und die anderen Akte. Ist das der Weg, wie wir dann unterstützen können, um Hilfestellung zu geben und auch ansprechbar zu sein für all jene, die sich, wenn sie sich überfordert fühlen, ja auch an uns wenden.
Das ist der Weg, ja. Also es sind zwei Elemente, die mir an der Stelle wichtig sind. Das erste, und beides ist gleich wichtig. Das erste, die Fülle der Rechtsakte, die regulatorische Geschäftigkeit, führt dazu, auch mit Blick auf KI, dass wir uns noch stärker, als wir das bereits tun, als lernende Behörde verstehen müssen. Ne? Dass man auch sagen kann, wir haben ein Diskussionspapier KI als erste herausgebracht. Ne? Wohl wissend, ja, einiges ist da vielleicht noch umstritten und das ist jetzt noch nicht in Zement gießbar, aber das muss möglich sein, solche frühe Guidance, so es geht, zu geben und soweit es vertretbar ist. Das ist das eine. Und das andere, der Datenschutz ist Teil des unionsrechtlichen Daten-, Digital- und KI-Rechts und ein bisschen nach Kapazitäten. Wir sind alle am Limit momentan, das muss man sagen. Und die Mitarbeitenden machen einen super Job. Aber ein Stück weit müssen wir auch, nennen wir es mal, ja, Daten-, Digital-, KI-Rechts-Navigatoren sein. Oder jedenfalls so ein bisschen helfen, ne? Dann eben sagen, wisst ihr, also so Quick Facts zum DSA, Aufgriffsschwellen und so weiter, wenn ihr da nicht da drunter fallt, dann habt ihr an der Stelle schon mal kein Problem. Und das ist jetzt keine Geheimwissenschaft, sondern diese Art von Tipps, die kann man relativ gut geben. Dann kann man bei anderen sagen, ja, ein Automobilhersteller, der muss zumindest erstmal in die KI-Verordnung gucken, vielleicht fliegt er da wieder raus, wenn er nach den Anhängen und so weiter, dann wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Aber so ein bisschen, ja, Navigator oder, ja, jemand, der grob eine Orientierung gibt, da verstehe ich uns auch in der Rolle, ja.
Okay. Du hast gerade den Zeitfaktor angesprochen. Man muss relativ früh Guidance geben und vielleicht ist das noch nicht perfekt. Ist das was die Verantwortlichen interessiert, dass sie relativ früh vielleicht nicht die letzte Antwort kriegen auf eine Frage, aber eine Hilfestellung? Funktioniert das, wenn wir schnell sind? Weil ansonsten die Alternative wäre ja, lange zu warten, viel nachzudenken, dann die beste aller Antworten zu geben, die dann aber gar nicht mehr nachgefragt würde. Ja. Ich überspitze das.
Ja. Ich glaube, der Zeitfaktor spielt eine extrem große Rolle. Und wenn man nicht den Weg geht, den ihr jetzt geht, mit einer frühen Angeboten, mit einer frühen Beteiligung, dann fällt man durch den Rost und wird gar nicht mehr wahrgenommen. Das Problem ist, selbst die Unternehmen werden zum Beispiel in solche Entwicklungen wie KI mehr oder weniger reingerissen. Sie haben häufig keine guten Pläne, sondern sie sehen nur, oh, der Konkurrent setzt das ein oder angeblich ein und wir müssen was tun und der läuft uns weg und dann wird hinterher gehechtet und die Überlegung, wo sind denn da die Grenzen, was macht denn die KI mit meinen Geschäftsgeheimnissen, was passiert eigentlich mit dem Datenschutz? Das kommt alles später oder dann im schlechtesten Fall gar nicht. Das heißt, wir bewegen uns in eine Situation rein, wo nicht weder von den Unternehmen lang abgewogen wird oder viel Zeit ist, sich nochmal gute Gedanken zu machen. Und umgekehrt natürlich auch die Aufsichtsbehörden unter Druck kommen, zu immer mehr Fragestellungen sich positionieren zu müssen. Und das wird sich auch in den Beratungsangeboten widerspiegeln müssen. Ja, so genau wie es macht, dass man im Zweifelsfall eine Guidance gibt im Sinne von, darum kümmert ihr euch bitte zuerst und das andere könnt ihr mal zurückstellen. Schon das hilft ja. Ja. Aber wie gesagt, die Unternehmen sind im Moment in einer Phase drin, gerade was den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht, wo ich in vielen Bereichen sehe, dass selbst die gut aufgestellten sich nicht mehr die Zeit nehmen, lang zu überlegen, sondern da wird sehr schnell gehandelt, sehr viel gehandelt und dabei geht natürlich auch viel kaputt.
Wie würdest du das bewerten, Tobias?
Ja, wir sind da, glaube ich, ganz auf einer Linie. Also es ist tatsächlich, es geht zum Teil um Priorisierung oder bei Hilfestellung zur Priorisierung. Dass man sagt, naja, wenn ihr da KI einsetzt und trainiert und ihr macht das nicht selbst, sondern ihr macht das cloud-basiert, dann habt ihr das ein oder andere Problem und stellt euch erstmal die Frage, wie sieht es mit der Rechtsgrundlage aus? Einfach priorisieren, ja, dann kann man ja gleichzeitig sagen, ja, ihr habt auch bei den Auskunftsansprüchen und so, da gibt es noch weitere Baustellen, erstens, zweitens bis 10, 12, 13, aber schaut doch erstmal, also das Allerwichtigste, da wo es richtig brennt, da guckt ihr zuerst hin. Ne? Das ist so ein bisschen Hilfe beim Havariemanagement.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Perspektiven von außen und von innen gehabt und vielleicht, und darüber haben wir nachgedacht, als wir uns überlegt haben, darüber zu sprechen, wie man von außen und von innen aufeinander schaut, ein Beispiel, und das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich ansprechen würde. Manchmal sprechen wir schon auch über das Gleiche, aber auch nicht so gleich. Also es ist eine unterschiedliche Sprache, die wir dann nutzen. Nehmen wir ein Beispiel, um ein bisschen diese Außen-Innen-Perspektive zu konkretisieren. Du, Stefan, du hast dich zu TikTok geäußert und gesagt, es ging um den TikTok-Account des Bundeskanzlers. Du hast gesagt, so ein Account kann man nicht nutzen, weil erstens die Pflicht zur politischen Neutralität durch den Account nicht gegeben ist, weil die Förderung und Ausnutzung von menschlichem Suchtverhalten gefördert würde und das sei durch Studien belegt und die Nutzung durch staatliche Stellen rechtskonform nicht möglich ist. Du, Tobias, hast dich auch dazu geäußert. Du hast eine Checkliste veröffentlicht, oder wir haben die auf unserer Homepage, 14 Punkte, mit Fragen, die öffentliche Stellen, die TikTok nutzen wollen, beantworten sollen könnten. Darüber hinaus ist das Thema Disruptive Design Patterns datenschutzrechtlich von Bedeutung und auch im Grundsatz die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen und auch die Öffentlichkeit zu informieren, Verantwortliche zu informieren und aufzuklären, ist auch durch die DSGVO adressiert. So, jetzt haben wir sozusagen zweimal auf ein Thema einen Blick. Wir sind als Aufsicht, würde ich sagen, so ein bisschen formaler unterwegs gewesen. Wie siehst du das? Du hast gesagt, wir brauchen die Debatte über die Nutzung, aber du hast jetzt eine andere Sprache gewählt, die Stefan gewählt hat. Ist sie auch inhaltlich anders? Oder wie schaut es da aus? Wollen wir einmal an diesem Beispiel uns nochmal ins Konkrete begeben?
Ja, ich glaube, was uns eint an der Stelle ist, dass uns bei diesem Dienst, ich versuche das jetzt allgemein zu sagen, unwohl ist. So, dieses Unwohlsein hat unterschiedliche Gründe und man kann diese unterschiedlichen Gründe unterschiedlich gewichten. Mein Job ist Datenschutz und Informationsfreiheit und hoffentlich irgendwann Transparenz, aber ich bin kein Wachhund der politischen Neutralität. Und ich kann das Argument bringen, ja, aber das ist, das würde Stefan jetzt vielleicht deutlicher konnotieren können und vielleicht sogar müssen. Und das ist auch gut so, weil der Diskurs jetzt begonnen hat um diesen Dienst. Ich gucke jetzt erstmal wirklich, was ist die Datenverarbeitung? Wo findet die statt? Wie weit findet die statt? Und meine Brille ist, ich muss überlegen, rechtfertigt ein Dienst es gegebenenfalls, dass ich als Aufsicht etwas tue. Ich kann warnen, ich kann untersagen, ich kann formal handeln. Und dann ist die Frage, die ich mir stellen muss, weiß ich genug? Ist das Eis dick genug, das zu rechtfertigen? So ist das in einem Rechtsstaat. Ne? Ich brauche gute Gründe. Und dazu muss ich genug Wissen haben und dieses Wissen, lernende Behörde, das versuchen wir uns gerade zu erarbeiten. Auch unsere Techniker schauen sich das alles sehr genau an und dieser Prozess ist noch nicht beendet.
Stefan?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass ich es inzwischen leichter habe. Das, genau wie Tobias sagt, die Ausgangsgrundlage dieselbe ist, auch die Beurteilung, wie Social Media funktioniert, was dazu datenschutzrechtlich zu sagen ist, was die besondere Pflicht öffentlicher Stellen ist, wenn sie darauf zugreifen wollen, da sind wir uns nach wie vor einig, da habe ich auch nicht dazugelernt sozusagen in der letzten Zeit. Was sich tatsächlich ändert, ist, dass ich jetzt sozusagen voll von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen kann, die nicht die gleiche Fundiertheit haben muss, wie das, was ihr tut, wenn ihr rechtsstaatlich handelt. Ich kann von Einschätzungen ausgehen, ich kann auch durchaus Präferenzen setzen, auch politische Präferenzen setzen. Und das ist euch verwehrt, das ist auch gut so, ja, weil ihr sozusagen im Gegenzug von den Befugnissen, von denen ihr Gebrauch machen könnt, eben nur in rechtsstaatlichem Rahmen das machen könnt. Ich schätze das sehr jetzt in meinem neuen Wirkungsumfeld, dass ich eben auch Sachen schneller angehen kann, auch mal ein bisschen einfach meinungsbezogen agieren kann. Das habe ich auch mit besonderem Genuss getan, als ich in der FAZ den Artikel über TikTok und Scholz geschrieben habe, dass ich da mal ein bisschen was zu seinen Neutralitätspflichten erzählen kann. Ja, was einem Datenschutzbeauftragten sonst, glaube ich, nicht so gut zu Gesicht gestanden hätte. Ich kann halt sozusagen den politischen Hintergrund aufgreifen. Warum taucht der Bundeskanzler auf TikTok auf? Das spielt natürlich eine große Rolle, wie die AfD den Kanal nutzt und wie auch im sozusagen innerhalb der parteipolitischen Konkurrenz da die Nerven flattern, aus Angst davor, dass die AfD über das Medium sich die Jugendlichen in besonderer Weise schnappt. Das sind Themen, die kann ich gut ansprechen. Das gehörte halt vorher nicht zu meiner Aufgabe.
Aber Moment, darf ich dich, lieber Stefan, in deiner Rolle, die du jetzt hast, was fragen? und zwar aus dieser Sicht, die du jetzt gerade dargestellt hast, was würde mehr Sinn machen, wenn man ja das verbieten würde, dass eine bestimmte Partei einen bestimmten Kanal, wir halten es jetzt mal ein bisschen offener, betreibt, oder dass man dann sagen müsste, nein, ich verbiete es eigentlich keinem, damit sozusagen sich von alleine dann ein Gleichgewicht herstellt. Also was wäre aus deiner Sicht der richtige Ansatz?
Ich glaube, es ist beides denkbar. Es gibt aber einen Aspekt, der jetzt gerade in den letzten Monaten verstärkt in den Blick gekommen ist, und der schränkt die Handlungsmöglichkeiten des Staates in diesem Bereich aus meiner Sicht wesentlich ein. Das ist die Frage der Gesundheitsschädlichkeit, des Ausnutzens von Suchtverhalten von Jugendlichen durch Social Media. Wir haben zum Glück inzwischen auch die EU-Kommission, die eigene Verfahren eingeleitet hat gegen TikTok und andere, weil sie sehen, dass dort massiv manipuliert wird und dass das schädlich ist, was da passiert. Und das mag ein Ausnahmefall sein, dass moderne Technik, auch kommunikative Technik, tatsächlich gesundheitsgefährdend ist, und in dem Moment muss der Staat schützend eingreifen und kann nicht sagen, wir warten mal ab, wie sich so das freie politische Spiel dort einpendelt, sondern da müssen klare Konsequenzen gezogen werden, und ich glaube, eine der Konsequenzen muss sein, dass die öffentliche Hand, der Bundeskanzler und alle staatlichen Stellen einschließlich der Kommunen nicht Medien nutzen dürfen, die ganz offensichtlich erheblichen Schaden anrichten. Da muss man sich einfach raushalten. Das ist letztlich kein Datenschutzargument mehr. Das ist ein Argument, das ich datenschutzrechtlich sehr gut unterfüttern kann und verstärken kann. Aber die Handlungsoptionen des Staates sind aus meiner Sicht da sehr begrenzt und eindeutig.
Und Kinder und Jugendliche genießen in der DSGVO einen besonderen Schutz. Du hast gesagt, das ist jetzt nicht das Argument, also Gesundheitsschutz ist kein datenschutzrechtliches Argument, kann man unterfüttern datenschutzrechtlich. Auch du, Tobias, wäre das sozusagen Kinder und Jugendliche im Blick zu haben, das war ja im TikTok-Verfahren 2000, steht auf unserer Homepage, 23.
Über die Deceptive Designs letztlich auch vermittelt. Also auch schon so ein bisschen Warmbonk gespielt. Also natürlich, das sind besonders vulnerable Gruppen. Und Datenschutz ist auch Schutz von besonders vulnerablen Gruppen. So, das ist also. Aber dann gibt es natürlich auch noch einen Akteur, der sowas auch adressieren müsste. Ne? Das ist der Jugendmedienschutz, Jugendmedienschutzstaatsvertrag und ähnliches. Also da müsste man auch noch mal näher hinschauen, also wenn man einer der Akteure dort wäre.
Okay, wir sind in der Mittagspause der IFG-Days. Die Uhr ist im Blick. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Wir wollen noch kurz über die IFG-Days sprechen, aber über das Verfahren des Monats. Deswegen machen wir die IFG-Days kurz. Online kann man alle Vorträge, die heute gehalten wurden, nochmal nachschauen. Demnächst stellen wir die online. Wir geben Gas, dass es zügig geht. Du hast, Stefan, vorhin über in deinem Vortrag darüber gesprochen, wer alles Transparenz verhindert. Irgendwie scheint es gerade so, dass der Wille zu mehr Transparenz aktuell etwas weniger stark ausgeprägt ist von verantwortlichen Stellen, als es mal so war. Würdest du das bestätigen oder wie würdest du das kurz beschreiben? Und dann können wir nämlich gleich, weil wir wenig Zeit haben, auch Richtung Verfahren des Monats schon mal andeuten, damit wir gleich den Sprung rüber schaffen.
Okay. Ich würde es so einordnen, dass das Thema Informationsfreiheit nach wie vor einen hohen Stellenwert hat und dass auch im politischen Raum allen klar ist, dass sie dafür sein müssen. Deswegen gibt es jede Menge Initiativen und Ankündigungen in Koalitionsverträgen, das alles schöner und besser zu machen. Aber bei der Umsetzung hapert es gewaltig, und das hängt damit zusammen, dass es um Machtverteilung geht und dass diejenigen, die durch Informationsfreiheit in ihrer Macht begrenzt werden, und das sind zum Beispiel Regierungen, das kann aber auch die kommunale Seite sein, dass die letztlich aktuell dafür sorgen, dass aus mehr Transparenz nichts wird.
Wie hat dir der Vortrag von Stefan gefallen, Tobias?
Sag die Wahrheit.
Der war super spannend, und vor allem eben das Verfahren, die Überleitung, ja, das scheint mir ein sehr interessantes zu sein. Ich werde, kleiner Spoiler, gleich in meinem Vortrag auch ein bisschen zwei Sätze zum EGMR sagen und zum Bundesverfassungsgericht, die durchaus verschiedene Verständnisse von speziellen Grundrechten und in der Auslegung, also die Grundlinien sind sehr gut vergleichbar, aber da gibt es dann doch immer so spannende Nuancen, und wenn sich diese beiden Gerichte dann unterhalten würden oder haben, dann ist das zumindest besonders interessant. Und da bin ich bei deinem Fall, Stefan.
Das ist genau das Verfahren des Monats, das wir vor der Flinte haben. Gedanklich geht darum, dass das Bundesverfassungsgericht sich regelmäßig mit anderen Fachgerichten, europäischen Gerichten austauscht. So auch mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg. Und da wurden Reden gehalten und Positionen ausgetauscht. Und da hat Frachtenstaat mal nachgefragt, können wir das mal haben, bitte, liebes Bundesverfassungsgericht, gib uns mal die Unterlagen. Und leider hat Karlsruhe aus meiner Sicht jedenfalls denkbar schlecht reagiert und hat lauter Gründe aufgezählt, warum das angeblich nicht geht. Das sei alles vertraulich gewesen. Und außerdem seien sie ja fast so was Ähnliches wie, hätten sie was gemacht wie Außenpolitik. Und da gäbe es den Kernbereich exekutive Eigenverantwortung, da müsste auch nicht berichtet werden. Außerdem sei das alles nur Entwürfe gewesen und also von einer Ausflucht in die nächste sich gerettet haben. Der Bundesbeauftragte hat noch versucht, das Schlimmste zu verhüten und Karlsruhe ins Gewissen geredet, da doch ein bisschen was zu liefern. Also insbesondere zum Beispiel die Redemanuskripte rauszugeben. Nein, hat Karlsruhe gesagt, Urheberrecht steht entgegen. Und jetzt haben wir, Verfahren des Monats, eine Klage von Frachtenstaat. Die haben am 21. Mai das Bundesverfassungsgericht verklagt, vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, darauf diese Informationen zu bekommen. Und das wird hochnotpeinlich. Nämlich das Verwaltungsgericht wird, fürchte ich, dem Bundesverfassungsgericht sagen müssen, was Informationsfreiheit bedeutet und was Ausflüchte sind.
Okay. Passiert das häufig, dass Karlsruhe verklagt wird?
Natürlich nicht. Und die Konstellation, das ist schon krass. Und vor allem natürlich jetzt auch so, ja, Stefan, du bist ja auch Ex-Richter. Und wie ist das? Da ist ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts, der einem Richter des Bundesverfassungsgerichts, obersten Hütern unserer Verfassung, entweder ins Gewissen redet oder es nicht tut. Also das ist
eine diebische Freude hat. Wenn das kleine Verwaltungsgericht jetzt im großen Verfassungsgericht sagt, wo es lang geht, aber das geht nun mal nicht anders. Ja. Ja. In Karlsruhe möglicherweise informationspflichtig ist und da spricht ja viel dafür.
Manche Argumente scheinen aber gar nicht so schlecht, dass sozusagen Prozesse, Verfahren irgendwie geschützt werden müssen, dass man einen Schutzraum hat, um frei zu denken.
Hat Karlsruhe auch behauptet, das hinge mit der richterlichen Unabhängigkeit zusammen, dass sie nicht berichten könnten.
Entschieden wurde da nichts.
War kein konkreter Fall.
Nicht wirklich. Es gibt kein gemeinsames gerichtliches Verfahren zwischen EGMR und Bundesverfassungsgericht. Also das sind einfach schlechte Argumente. Es gibt möglicherweise das ein oder andere bessere Argument. Na klar muss ich auch das Bundesverfassungsgericht austauschen können mit anderen und der Fachdiskurs ist wichtig. Aber was daran soll jetzt bitteschön geheim und vertraulich sein? Nicht wirklich.
Das werden wir hoffentlich bald genauer wissen. Wir schauen auf die Uhr.
Perfekter Cliffhanger.
Es ist Zeit. Es geht gleich weiter mit einem spannenden Vortrag die IFG Days. Könnt ihr alle nachschauen. Alles, was wir hier besprochen haben.
Ist streng vertraulich.
Ist streng vertraulich, genau. Wird sozusagen online abrufbar sein. Wir machen die Links zu den Zeitungsartikeln, zu TikTok und zu unseren Handreichungen. Und könnt ihr dann abrufen. Vielen Dank, liebe Zuhörenden, dass ihr dabei wart. Dankeschön dir, Stefan. Und danke dir, Tobias, dass ihr eure Mittagspause für diesen Podcast hierher gegeben habt. Wir freuen uns sehr. Danke und bis bald.
Danke. Ciao. Tschüss.